ein sicherlich wesentliches Warnsignal ist, dass man eine riesengroße Angst hat, bei jedem Essen zuzunehmen.
Hier ist Gesund und bunter, der Podcast aus dem Gesundheitsamt Dortmund mit Jennifer Beck und Katharina Rodolfi.
Essstörungen sind besonders bei jungen Frauen und Mädchen relativ häufig. Am bekanntesten ist die Magersucht. Dabei wird die Nahrungsaufnahme krankhaft reduziert. Eine Magersucht kann lebensgefährlich sein. Sie betrifft vor allem sehr junge PatientInnen. Es gibt aber auch Essstörungen, die häufiger sind. Die Bulimie und die Binge-Eating-Störung. Beide beginnen meist etwas später als die Magersucht, zum Beispiel im späteren Jugendalter und im jungen Erwachsenenalter. Bei der Bulimie und bei der Binge-Eating-Störung kommen regelmäßige Essattacken vor. Die Betroffenen nehmen dann wahllos Nahrungsmittel in sehr großen Mengen zu sich. Bei der Bulimie wird im Anschluss versucht, die aufgenommenen Kalorien durch Erbrechen oder zum Beispiel durch exzessiven Sport wieder loszuwerden. Das bleibt bei der Binge-Eating-Störung aus. Mit dem großen Thema Essstörungen beschäftigt sich das Dortmunder Netzwerk Essstörungen unter Federführung von Susanne Fleck vom Gesundheitsamt.
Ja, ich sitze heute wieder mit Jenny zusammen und wir haben wieder einen sehr lieben Gast. Wir haben die Susanne Fleck hier. Susanne Fleck koordiniert bei uns in Dortmund das Netzwerk Essstörungen. Susanne, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
Ja, das tue ich sehr gerne. Ich freue mich, dass ich hier zum Podcast eingeladen wurde. Also ich bin die Susanne Fleck, bin 52 Jahre alt und arbeite seit 25 Jahren mit großer Freude hier am Gesundheitsamt in Dortmund. Habe einen sehr, sehr netten Kolleginnenkreis hier und eine meiner Aufgaben seit 2007 ist es, unter anderem das Netzwerk Essstörungen zu koordinieren.
Wunderbar, da hast du uns schon das Thema eigentlich vorweggenommen. Es geht heute um das Thema Essstörungen. Was sind überhaupt Essstörungen? Was fällt da alles drunter?
Ja, was sind Essstörungen? Vielleicht erstmal so versuchen, ganz einfach zu erklären. Essstörungen sind im Prinzip, oder essgestörte Menschen haben eben Probleme mit dem Essen. Das heißt, sie benutzen das Essen nicht einfach, um Hunger zu stillen oder sehen Essen als etwas ganz Normales an, sondern benutzen eher Essen, um mit negativen Gefühlen in irgendeiner Weise umzugehen. Und da gibt es eben ganz verschiedene Formen von Essstörungen.
Kannst du uns die nochmal eben kurz erklären, welche Unterschiede es da gibt?
Ja, also wir unterscheiden da zum Beispiel die Anorexie, die Magersucht, von der Bulimie, der Essbrechsucht. Dann gibt es noch die Esssucht, die Binge-Eating-Störung. Und die Unterschiede erklären sich darin bei der Magersucht, bei der Anorexie, das sagt der Name schon ein wenig. Das sind Menschen, die generell sehr, sehr wenig essen, Probleme haben, überhaupt etwas zu essen und eben auch in der Regel sehr, sehr schlank sind, innerhalb von kurzer Zeit stark abnehmen, an Gewicht verlieren. Bei der Essbrechsucht steckt auch schon ein bisschen im Namen drin, ist es so, dass Menschen große Mengen an Nahrung in kurzer Zeit zu sich nehmen und danach häufig dann den Finger in den Hals stecken und erbrechen, um das aufgenommene Essen wieder loszuwerden. Und bei der Esssucht ist es im Grunde genommen die Bulimie, aber ohne der Form des Erbrechens, also immer wieder regelmäßige Essanfälle zu haben und ja dann eben auch dick zu werden.
Sag mal, das hört sich an, als würden da ganz vielfältige Probleme hinterstecken. Kann man irgendwie sagen, was gibt es denn für Gründe, da eine Essstörung zu entwickeln? Woher kommt das?
Ja, diese Frage kann man gar nicht so ganz schnell beantworten. Die Expertinnen und Experten sind sich da einig, dass es häufig mehrere Gründe gibt, die dem zugrunde liegen können. Das können einmal individuelle Gründe sein, das heißt Menschen, die immer unzufrieden sind mit sich, ihrem Körper, ihrer Figur, die haben schon mal einen ganz guten Nährboden dafür, auch mal Essprobleme zu entwickeln. Oder ich sag mal Menschen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, über schlechte Gefühle, über negative Gefühle wie Traurigkeit und Frustration zu sprechen, sind vielleicht in besonderer Weise dafür prädestiniert, eine Essstörung zu entwickeln. Aber auch Menschen, die einen hohen Selbstanspruch an sich selber haben, also sehr perfektionistisch sind und denken, ich muss unbedingt schlank sein, dünn sein, ansonsten bin ich nicht viel wert. Auch das kann dazu führen, dass sich bei einem jungen Menschen eine Essstörung entwickelt. Und dann gibt es sicherlich noch ganz andere Ebenen, die man hier betrachten kann. Also das sind dann so Dinge wie große Probleme in der Schule, große Probleme in der Familie, also auch unter Umständen Traumata, die in der Kindheit stattgefunden haben, die hier eine Rolle spielen können. und eben auch der gesellschaftliche Druck, der da sein kann. Mhm.
Gerade auch wenn es Ansprüche gibt, die insbesondere bei Social Media sind, ne, dass Kinder bestimmten Körperformaten entsprechend wollen, Jungen, die einen perfekten, muskulösen Körper haben wollen, Mädchen, die besonders schlank sein wollen. Merkt ihr das, dass das mit einspielt?
Ganz genau. Also das ist sicherlich auch ein Grund und auch gerade in der Pandemiezeit wurde dieser Einflussfaktor sehr, sehr stark diskutiert und auch hat sich gezeigt, dass er wirkt, dass er da ist, dass die jungen Menschen sich viel innerhalb der Social Media bewegt haben, dass sie sehr unrealistische Körperbilder vor Augen haben und so diesen Anspruch an sich hatten. So möchte ich auch sein. Das ist so unbedingt mein Ziel. Und somit hat sich auch sehr viel Druck in den Köpfen bei der jungen Generation entwickelt und leider dann auch dazu geführt, dass viele junge Menschen in ein problematisches Essverhalten hineingerutscht sind.
Mhm. Susanne, du hast jetzt ganz viel von jungen Menschen gesprochen. Ist das auch was, was du beobachtest oder was ihr im Netzwerk beobachtet, dass es sehr viele junge Menschen auch betrifft?
Ja, also bei den Essstörungen ist es wirklich so, dass die hauptsächlich betroffene Altersgruppe im Pubertätsalter liegt. Also häufig entwickeln sich Essstörungen in der Altersspanne 12 bis 18 Jahren. Aber darüber hinaus gibt es auch Essstörungsformen wie die Esssucht, auch die Bulimie, die durchaus auch in etwas späterem Erwachsenenalter häufig auftreten kann.
Tritt das dann erst auf oder zieht sich das durch die gesamte Lebensphase dann?
Es muss ja irgendwann einen Punkt geben, wo es zum ersten Mal so auffällig ist, dass der oder die Betroffene ja auch einen richtigen Leidensdruck spürt und denkt, oh, hier geht etwas in eine krankhafte Richtung. Und es ist aber richtig, dass sich durchaus so eine Entwicklung einer solchen Erkrankung über Jahre hinziehen kann. Also dass alles noch erstmal im Bereich des normalen, erträglichen liegt, aber irgendwann dann doch die Störung so ausgeprägt ist, dass wir von einer Erkrankung sprechen.
Sind denn sehr viele Menschen von Essstörungen betroffen?
Also Essstörungen gehören auf jeden Fall zu den häufigsten psychosomatischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Das können wir schon sagen. Ungefähr 1% von den Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren entwickeln eine Anorexie. Das zeigen so bundesweite Statistiken. Ungefähr 3% von den 14- bis 35-Jährigen, insbesondere Frauen, entwickeln eine Bulimie und ungefähr 2% der Durchschnittsbevölkerung eine Esssucht. Also das ist mit Abstand die häufigste Form einer Essstörung. Es klingt erstmal nicht viel, aber wenn wir zum Beispiel die Anorexie-Zahlen auf Dortmund runterbrechen, können wir sagen, dass ungefähr 400 junge Mädchen und Frauen von einer Magersucht betroffen sind und das ist nicht so wenig.
Warum ist denn das ganze Thema für dich persönlich eigentlich so wichtig?
Für mich persönlich ist das so wichtig, weil Essstörungen einfach auch fatal enden können. Und deswegen wollen wir mit jungen Menschen auch ins Gespräch darüber kommen, was eine Essstörung ist oder was sie ausmacht. Denn bei der Anorexie ist es ja beispielsweise so, wenn sie sich chronifiziert, wenn sie über viele Jahre anhält und die Betroffenen in diesen Teufelskreis immer mehr hineingeraten, dann kann es nicht in seltenen Fällen so enden, dass der junge Mensch auch an einer Magersucht verstirbt. Also wir sprechen davon, dass ungefähr 5 bis 10% der chronisch Erkrankten auch versterben an dieser Erkrankung.
Oh, das ist ja wirklich eine sehr hohe Sterblichkeit dann, ne? Also das hat man ja nicht bei vielen Erkrankungen.
Ja. Wir gucken mal auf das Netzwerk Essstörungen. Seit wann gibt es das in Dortmund und warum überhaupt?
Also das Netzwerk gibt es, wenn ich mich richtig erinnere, seit 2007. Und warum gibt es das? Weil in dem Jahr uns von Seiten der Dortmunder Selbsthilfekontaktstelle mal signalisiert wurde, dass ja die Angebotsübersicht in dem Bereich nicht ganz transparent ist. Also die hatten viele Anfragen bei der Selbsthilfekontaktstelle von Menschen, die gefragt haben, wo gibt es eigentlich Hilfeangebote hier in Dortmund für Menschen, die eine Anorexie oder eine Bulimie oder eine Esssucht haben. Und man konnte gar nicht so richtig darüber Auskunft geben. Und die Selbsthilfekontaktstelle ist dann an uns herangetreten, an uns heißt ans Gesundheitsamt, an die Dortmunder Gesundheitskonferenz in dem Falle und hat darum gebeten, mal einen Akteurskreis einzuberufen, der sich damit beschäftigt, zu gucken, wie ist eigentlich die ambulante Versorgungslage hier in Dortmund für Menschen mit Essstörung und können wir nicht in der Transparenz von Hilfsangeboten was verbessern?
Also ambulante Versorgungslage heißt dann Beratungseinrichtungen oder therapeutische Angebote?
Ganz genau. Das sind psychotherapeutische Angebote, Beratungsangebote. Es gibt auch ambulante Angebote innerhalb des klinischen Settings. Ganz genau. Also das umfasst eine breite Palette.
Was macht ihr im Netzwerk? Wie sieht da die Arbeit aus?
Also in dem Netzwerk sind ja erstmal verschiedene Akteure von vielen Hilfseinrichtungen vertreten. Also zum Beispiel vom Kreis der niedergelassenen Psychotherapeuten, aus dem Klinikbereich, von den psychosozialen Beratungsstellen, aus dem Selbsthilfebereich, aus dem Schulbereich. Wir tauschen uns aus und gucken, was für neue Angebote für Menschen mit einer Essstörung gibt es eigentlich? Weil da entwickelt sich recht viel auf diesem Sektor. Und auch die Frage, was können wir verbessern noch im Versorgungssystem? Können wir Schnittstellen verkürzen? Können wir betroffene Menschen von einem Hilfesegment in das nächste besser und schneller vermitteln? Und da müssen wir sagen, da hilft dieses Netzwerk sehr viel, weil die Akteure sich untereinander dann kennen. Sie können E-Mail-Adressen, Telefonnummern austauschen. Der Griff zum Telefon fällt dann häufig leichter, wenn man sich schon in einem Netzwerk kennengelernt hat. Und außerdem überlegen wir uns, was wir im präventiven Bereich machen können. Also, dass es möglichst erst gar nicht zu einer Essstörung bei jungen Menschen kommt.
Kannst du da ein paar Beispiele nennen, was ihr macht?
Ja, wir machen zum Beispiel seit dem Jahr 2013, darauf sind wir auch ein bisschen stolz, eine Präventionsausstellung hier in Dortmund. Die organisieren wir zusammen vom Netzwerk Essstörung aus und die nennt sich Klang meines Körpers. Wir bauen diese Ausstellung einmal im Jahr, meistens im Mai eines jeden Jahres hier im Gesundheitsamt auf und führen Schülerinnen und Schüler von 9. Klassen aus weiterführenden Schulen hier in Dortmund durch diese Ausstellung und begleiten sie dort unter fachlicher Anleitung für 2 Stunden, klären auf, was ist eine Essstörung, wie fühlen sich betroffene Menschen, wie sind sie aus ihrer Essstörung rausgekommen, was hat ihnen geholfen und wir zeigen Hilfewege auf.
Wie erfahren die Schulen von der Ausstellung?
In der Regel schreiben wir vom Gesundheitsamt die Schulen Anfang eines jeden Jahres an mit der Frage, habt ihr Lust, habt ihr Interesse, 9. Klassen hier hinzuschicken und euch die Ausstellung anzusehen.
Die kommen dann in Begleitung einer Lehrerin oder eines Lehrers?
Ganz genau, Jenny, in Begleitung eines Lehrers oder Lehrerin und einer Schulsozialarbeiterin.
Okay. Und du hast eben gesagt, das Hauptanlass war ja so, dass die Selbsthilfe-Kontaktstelle viele Anfragen kriegte, wo sie nicht wusste, an wen kann sie überhaupt verweisen, wie ist die Angebotsstruktur. Ist das mittlerweile verbessert?
Ja, mit Hilfe meiner lieben Kollegin haben wir tatsächlich hier im Gesundheitsamt eine gute Übersicht erstellt. Und die Hilfeübersicht steht im Internet, wenn man also sich die Homepage des Dortmunder Gesundheitsamtes mal zu Gemüte führt und dann das Stichwort Essstörung eingibt, kommt man ganz schnell, wenn man etwas herunter scrollt, auf die Hilfsangebote für junge Menschen, also für Jugendliche, aber eben auch für Erwachsene, die an einer Essstörung leiden.
Das Gesundheitsamt organisiert ja auch jährlich einen Fachtag zur seelischen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Und der war ja im letzten Jahr auch genau zum Thema Essstörung. Susanne?
Richtig, da sprichst du einen guten Punkt an, Jenny. Denn genau, im August letzten Jahres hat sich dieser Fachtag tatsächlich unserem Thema der Essstörung gewidmet mit dem Titel Essstörungen, wenn die Seele hungert. Und ja, viele Kolleginnen hier aus dem Hause und ich und vor allen Dingen das Netzwerk Essstörung waren sehr froh, dass dieses Thema breit aufgegriffen wurde. Es wurden viele Kurzvorträge zu diesem Thema gehalten. Es war ein großer Infomarkt und auch eine Filmvorführung. Und wir waren doch sehr zufrieden mit dieser Veranstaltung, denn wir haben über 300 Menschen erreicht, die sich zu diesem Thema informieren wollten.
Wunderbar.
Vor einem Jahr war ich auch einmal mit auf dieser Ausstellung Klang meines Körpers und ich habe gesehen, dass danach auch noch viele interessante Gespräche entstanden sind mit den jungen Leuten. Und ich habe da mitbekommen, da war ein junger Mensch und der war selber verunsichert und hatte gesagt, er wäre sehr oft sehr unzufrieden. Und ich denke, das kennen ja auch in dem Alter sehr, sehr viele Menschen, dass sie nicht ganz glücklich mit ihrem Körper sind. Was sind denn so Hinweise, wo ich merke, okay, jetzt ist es nicht mehr so das Normale, sondern es geht darüber hinaus. Kannst du uns vielleicht so ein paar Warnsignale nennen?
Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ab wann geht es eigentlich in so eine krankhafte Entwicklung? Und da können wir sagen, also wenn sich die Gedanken einer Person ständig, also ich sag mal tagesbestimmt, immer um das Essen, um die Zubereitung von Essen oder auch um das Thema bloß nicht essen, ich verbiete mir das Essen, um das Thema Kalorientabellen, wenn alles im Kopf sich nur noch darum dreht und das ein ganz besonderes Gewicht bekommt, kann das schon ein Warnzeichen sein. Oder wenn ich mich ständig unansehnlich und zu dick fühle, obwohl objektiv betrachtet ich eigentlich normalgewichtig bin. Oder wenn das Essen gar nicht mehr mit Genuss und mit Gelassenheit stattfindet, sondern schon so ein bisschen in etwas Zwanghaftes übergeht, dann muss ich mir auch etwas Gedanken machen, läuft hier etwas in kranke Bahnen. Und ein sicherlich wesentliches Warnsignal ist, dass man eine riesengroße Angst hat, bei jedem Essen zuzunehmen. Also dieser Gedanke, oh, ich möchte auf gar keinen Fall zunehmen. Wenn das so bestimmend ist in der Gedankenwelt, kann das auch schon ein großes Warnsignal sein.
Was kann denn da empfohlen werden? Was können Menschen oder junge Leute dann machen, wenn sie merken, eigentlich nimmt das sehr viel Raum ein, das Essen bei mir in meinen Gedanken?
Also im allerersten Schritt ist es erstmal ganz, ganz toll und da wollen wir auch Menschen immer zu ermutigen, erstmal überhaupt sich zu öffnen und drüber zu sprechen. Und das ist meistens erstmal eine Person, die einem sehr vertraut ist. Das kann eine Freundin, Freund sein, Klassenkamerad oder ein Vertrauenslehrer und Schulsozialarbeiter, die Eltern, wer auch immer. Aber erstmal ist der erste Schritt, drüber zu reden, was beschäftigt eigentlich mich und meine Gedankenwelt so stark. Und dann kann man auch zusammen mal überlegen, welche Hilfestellen gibt es denn hier möglicherweise? Soll ich mal eine psychologische Beratungsstelle aufsuchen und mir ganz niedrigschwellig erstmal helfen lassen? Aber dazu bedarf es natürlich auch einer gewissen Bereitschaft. Wichtig ist erstmal, mit einer vertrauten Person über diese Gedanken zu sprechen.
Und wenn es jetzt genau andersherum ist, wenn der Betroffene oder die Betroffene es überhaupt nicht so richtig sieht oder sehen möchte, aber sich vielleicht Menschen im Umfeld Sorgen machen, wie die Eltern oder die FreundInnen oder vielleicht auch die Lehrer oder Lehrerinnen?
Ja, Katharina, da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, weil dieser Weg ist nämlich der viel häufigere Weg. Denn ja, Betroffene neigen häufig dazu, ganz lange Zeit zu verdrängen und die Augen zu verschließen und zu sagen, nein, es ist doch alles in Ordnung, so wie ich esse oder eben nicht esse, ist alles gut. Und dann sind es tatsächlich, wie du das sagst, Katharina, die Eltern oder die Lehrkräfte oder wer auch immer, die hier besorgt anrufen im Gesundheitsamt und sagen, Mensch, ja, wie kommen wir denn rein? An meine Tochter, an meinen Sohn. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Man muss versuchen, im Gespräch zu bleiben, mit dem Betroffenen zu signalisieren, ich mache mir Sorgen um dich und um deine Entwicklung, aber ich gebe dir immer gerne ein offenes Ohr, wenn du reden magst, und dranbleiben an den Menschen. Und häufig bedarf es einer längeren Zeit, bis sich dann die betroffenen Personen auch etwas öffnen.
Ja, da muss man als zusehende Person, glaube ich, auch ganz schön viel Kraft mitbringen, denn die körperliche Situation der jungen Menschen, die kann sich ja auch innerhalb dieser Zeit schon ziemlich drastisch verändern. Gerade bei Magersucht, ne, dass man merkt, die Person nimmt extremst ab, ist schon eigentlich viel zu dünn.
Da hast du vollkommen recht, Jenny. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und gerade bei der Anorexie, wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, wäre es also sehr, sehr ungünstig, ganz, ganz lange zu warten. Mhm. Also ein wesentliches Kennzeichen ist ja, dass innerhalb von recht kurzer Zeit, wir reden hier von 3-4 Monaten, ein großer Gewichtsabfall da ist. Also wenn der Punkt erreicht ist, kritisches Gewicht erreicht ist, und das weiß man dann häufig auch in Absprache mit dem Kinderarzt, dann wird auch nicht mehr ganz so lange überlegt, sondern dann ist auch die Unterbringung in einer Klinik häufig der Weg, der dann auch der angezeigte Weg ist. Bei der Bulimie, es gibt ja auch körperliche Anzeichen, die da sind, und auch viele Zahnärztinnen und Zahnärzte bemerken das, dass da zum Beispiel Zähne sind, die von Säure angegriffen ist, und wenn man dann immer wieder Essen hochwirkt und erwürgt, dann können eben auch solche angegriffenen Zähne ein Zeichen sein, die darauf hinweisen, Mensch, hier könnte möglicherweise auch eine Bulimie vorliegen, und aufmerksam nachgefragt werden oder darauf die Sprache kommen. Also es gibt schon körperliche Anzeichen.
Ja, also ich nehme jetzt so wahr, es ist auf jeden Fall wichtig, im Gespräch zu bleiben mit den Kindern. Und es ist aber auch wichtig, sich, wenn man nicht mehr weiter weiß, rechtzeitig auch Hilfe zu suchen. Und genau das macht ihr ja auch im Netzwerk Essstörung, dass ihr diese Informationen eben zur Verfügung stellt.
Ganz genau, Katharina. Das ist der Weg, den wir versuchen, auch weiterzugehen, weil sich, wie gesagt, in der Hilfelandschaft auch immer wieder mal etwas ändert und es sich lohnt, auf die Internetseite zu schauen.
Vielen Dank für die ganzen Informationen zum Thema Essstörungen und zum Netzwerk Essstörungen. Danke, Susanne.
Sehr, sehr gerne.
Ja, danke.